Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle politische Fragen und die neuesten Nachrichten. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine österreichische Jugendorganisation, die am Aufbau einer starken linken Kraft arbeitet. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade wieder an meinem Schreibtisch, mein Podcast-Mikro vor mir und unseren heutigen Gast habe ich am anderen Ende der Leitung des Videocalls. Und heute sprechen wir über ein Thema, das für Empörung in der letzten Woche gesorgt hat. Zu Recht, finden wir. Wir sprechen heute über die Erhöhung des Richtwertzins und wieso Wohnen politisch ist. Ab 1. April müssen rund 1 Million MieterInnen 6% mehr Miete zahlen. Die türkis-grüne Regierung hat sich dagegen entschieden, die Erhöhung der Richtwertmieten auszusetzen. Während die Mehrheit der Bevölkerung mit den extrem hohen Energiepreisen und der steigenden Inflation sowieso schon zu kämpfen hat, hält die Regierung an dieser Teuerung fest. Wir wollen heute diskutieren, was hat es eigentlich mit dem Richtwertzins auf sich? Warum tut die Regierung nichts gegen die teureren Mieten? Was haben manche Städte in Österreich hier streiten können, wo liegen hier aber auch vielleicht die Grenzen von lokalen Kämpfen ums Wohnen? Warum steht es eigentlich so schlecht ums Wohnen? Was wurde eigentlich aus Ideen des roten Wiens? Gibt es überhaupt noch Utopien, wenn wir über Wohnen nachdenken? All diese Fragen bespreche ich heute mit Martin Kohlberger. Martin ist aktiv bei den Jungen Linken Landstraße in Wien im 3. Bezirk. Er hat unter anderem Architektur studiert und er hat mit mir und einigen anderen vor fast auf den Tag genau 2 Jahren den Podcast Kein Katzenjammer gestartet. Martin hat sich damals besonders um den Auftritt vom Podcast gekümmert, um die Gestaltung und den Podcast so ganz maßgeblich mitgeprägt. Martin, freut mich total, dass du heute da bist.
Ja, hallo Flora, freue mich auch extrem da zu sein.
Starten wir vielleicht gleich mal rein. Wir haben heute nämlich viel vor. Ich habe ja schon viele Fragen aufgeworfen, auch in der Einleitung. Und beginnen wir mal mit einer ganz grundlegenden Frage. Seit einigen Wochen ist ja jetzt der Richtwertmietzins in aller Munde. Vielleicht könntest du zum Einstieg einfach mal erklären, was heißt das denn überhaupt, Richtwertmietzins? Und was bedeutet das, dass er steigt?
Wohnen betrifft ja generell uns alle. Und gerade jetzt wird es aber mit der sogenannten Valorisierung des Richtwertmietzinses umso teurer. Ich erkläre kurz, was dieses komplizierte Wort bedeutet. Der Richtwertmietzins ist eine Schmalspurversion eines Mietendeckels. Nach dem Mietrechtsgesetz wird damit in erster Linie die Erhöhung des Mietzinses in den Altbauten bestimmt. Das sind generell Wohnungen in Gebäuden, die vor 1945 errichtet worden sind. Der Richtwertmietzins und damit die Miete in Altbauten wird üblicherweise in die Inflation angepasst und ist damit daran gekoppelt, was wir alle für unser tägliches Leben ausgeben. Mit der Inflation, und dies sehen wir derzeit auch in anderen Bereichen, wird jetzt also zusätzlich auch das Wohnen teurer. Und nebenbei betrifft die Erhöhung des Richtwerts auch die Gemeindebauten. In Wien sind es 28% der Gemeindewohnungen, all jene, die seit 2012 neu vermietet wurden und sich freiwillig nach dem Richtwertmietzins richten. Konkret ist am 1. April eine Anpassung des Richtwertmietzinses an die Inflation und damit eine Erhöhung um 5,85% bekannt gegeben worden. Das macht am Ende des Jahres dann ein ganzes zusätzliches Monat Miete aus.
Das ist so viel, Wahnsinn.
Voll. Und leider kein April-Scherz. Üblicherweise geschieht die Anpassung des Richtwertmietzinses automatisch alle 2 Jahre. Letztes Jahr wurde die Erhöhung allerdings dann wegen Corona ausgesetzt. Mhm. Und die Teuerung dieses Jahr ist deswegen und auch wegen der enormen Inflation umso drastischer. Und wir können da nachher vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen, warum die Regierung da nur zuschaut. Mhm. Denn österreichweit sind damit rund 1 Million Haushalte, also grob geschätzt würde ich sagen 3 Millionen Menschen, von der Teuerung betroffen. Das ist alles andere als ein kleiner, irrelevanter Teil der Mieten.
Das ist echt nicht wenig, besonders wenn man dran denkt, wie aktuell eben sowieso die Preise für Lebensmittel, für Energie und so weiter in die Höhe schnellen und dann die Miete halt jetzt auch noch. Was bedeutet das denn in Konsequenz für die MieterInnen? Also wen trifft diese Erhöhung vielleicht auch am meisten?
Das ist eine wichtige Frage. Relevant dabei ist es, darauf hinzuweisen, dass oftmals Menschen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen in genau den Wohnungen leben, die von der Anpassung des Richtwertmietzinses betroffen sind. Altbauwohnungen mit über 130 Quadratmetern oder Dachgeschossausbauten, also dort, wo Leute mit guten Einkommen leben, sind beispielsweise aus dem Richtwert-Mietzins ausgenommen. Die Teuerung betrifft also Haushalte mit niedrigem Einkommen am stärksten. Mhm. Genau, am meisten erschwert es das Leben von Leuten, die sich ohnehin das Leben nur mehr schwer leisten können. Und wie du ja auch bereits angesprochen hast, steigen derzeit auch andere Kosten. Die Energie- und Heizpreise explodieren ja regelrecht.
Ja, das haben wir auch immer wieder schon im Podcast diskutiert. Das spüren wir ja auch echt alle einfach im Alltag. Eine Frage dazu habe ich noch. Was heißt das denn jetzt wirtschaftlich, dass die Mieten so rasant ansteigen?
Steigen die Mieten merklich an, wirkt sich das auch auf die Inflation aus, weil mit Wohnraum ja ein wichtiges Gut teurer wird. Damit hebt die Anpassung der Mieten nach dem Verbraucherpreisindex eben jenen weiter an. Diese Teuerung ist dann wiederum die Grundlage für die nächste Indexierung. Das heißt, das ist dann so eine richtige Spirale, die dadurch entsteht. Hinzu kommt, dass gerade am unregulierten privaten Markt die Mieten deutlich stärker steigen als das allgemeine Preisniveau. Sie befeuern damit die Inflation. Und im Trend gibt es schon länger. Nach Berechnungen des Momentum-Instituts ist österreichweit die Miete seit 2010 um 50% gestiegen. In Wien ist dabei die Preissteigerung mit 61% am stärksten. Generell sind weite Teile der Städte für viele Haushalte mit durchschnittlichen Einkommen am privaten Wohnungsmarkt unleistbar. Das sagt zum Beispiel der Mietmonitor der TU Wien, der genau das untersucht. Nach und nach bedeutet dieses Anheben des Mietzinses eine Umverteilung nach oben. In Österreich lukriert das reichste Zehntel der Bevölkerung derzeit 80% der Mieteinnahmen. Das heißt, die reichsten Österreicher und Österreicherinnen machen Geschäft auf dem Rücken aller MieterInnen, die jetzt noch tief in die Tasche greifen müssten. Dabei sind Spekulationsgewinne noch gar nicht angesprochen.
Ja, diese Umverteilung von unten nach oben, das wird auch echt kaum thematisiert in der Debatte. Das ist echt so eine Schieflage, die sich da immer weiter zuspitzt, wie du das auch gerade beschrieben hast. Was mich bei der Debatte auch noch so stört: die Regierung tut ja so, als wäre das einfach natürlich, dass die Mieten jetzt teurer werden würden und quasi unaufhaltsam, dass diese Erhöhung kommt. Dabei, wie du ja gesagt hast, wurde die Erhöhung letztes Jahr wegen der Pandemie ausgesetzt. Da konnten sie ja auch intervenieren. Es gibt jetzt auch einige Städte, die sich dagegen gestellt haben. Was haben die denn gemacht, um die Mieterhöhung zu verhindern? Waren die erfolgreich?
Mhm. Ja, vielleicht noch zu der Rolle der Regierung zuerst. Das ist nämlich nicht unwichtig. Für die Regierung wäre es eigentlich möglich, die Anpassung des Richtwertzinses auszusetzen. Auf diesbezügliche Forderungen hat die Justizministerin Alma Sadic zuletzt geantwortet, dass dann die Erhöhung nächstes Jahr noch drastischer wäre. Für alle, die nun teurere Mieten zahlen müssen, ist das Argument freilich nur zynisch. Und außerdem auch Unsinn. Gerade mit Hinblick auf die Inflation, die auch von der Miethöhe bestimmt wird. Und genauso könnte die Regierung das Gesetz überarbeiten. Das nicht zu tun, zeigt einfach, dass die Mieterinnen und Mieter im Stich lassen. Und wie du sagst, auch für die einzelnen Städte wäre es überhaupt kein Problem, hier zu handeln, wie es Graz, Salzburg, Krems, Dreiskirchen oder auch Amstetten ja auch getan haben. Und dort wurde die Erhöhung der Mieten für gemeindeeigene Wohnungen ausgesetzt. Aber auch andere Möglichkeiten, auf Teuerung zu reagieren, wären möglich. Etwa Heizkostenzuschüsse oder das Erlassen von Kanalgebühren für Haushalte mit niedrigen Einkommen.
Okay, das heißt jetzt aber schon, dass man hier auf Stadtebene auch Erfolge erzielen kann, was das Wohnen angeht und dass es schon auch lokale Spielräume gibt. Weil, also ich sage das jetzt so verwundert, weil die SPÖ Wien, die sich ja immer wieder selbst für ihre Wohnpolitik rühmt, die könnte das dann ja auch machen, oder? Also warum ist die SPÖ so untätig, was das Wohnen angeht? Manchmal hat man ja den Eindruck, sie haben das Thema einfach aufgegeben.
Genau, voll. Die SPÖ Wien hat ja eigentlich auch den Spielraum bei einer gemeindeeigenen Wohnung, eine Aussetzung der Erhöhung durchzusetzen. Die politische Mehrheit dazu ist ziemlich fix. Mehrere Parteien haben sich in Aussendungen auch dafür ausgesprochen. Stattdessen reden sich die SPÖ-Granten auf die Bundesregierung aus und fordern eine Überarbeitung des Mietrechts. Die Grünen, die auch in der Bundesregierung sitzen, machen das in Wien derzeit übrigens genau umgekehrt und geben der Stadt die Schuld. Aber grundsätzlich muss man aber ergänzen, dass Wien bei weitem die meisten Gemeindewohnungen besitzt. Das heißt, die Erhöhung ist durchaus Geld einbringen für die Stadt. Wieso die Stadt Wien es größtenteils aufgegeben hat, weiterhin aktiv in die Wohnpolitik einzugreifen, ist nicht immer ganz leicht nachzuvollziehen. Die Stadt wurde vor allem mit der Jahrtausendwende ein zunehmend passiver Player. Hauptsächlich erhält sie den Bestand der Gemeindewohnungen, anstatt neue zu bauen. Erst in den letzten Jahren wurde wieder mit dem Bau einiger weniger stadteigener Wohnungen und der Ausarbeitung anderer Werkzeuge begonnen. Aber, sieht man sich die Zahlen an, ist das, zugespitzt formuliert, zu einem großen Teil Publicity. Das gründet sich wohl darauf, dass die Stadt sich einerseits Kreditwürdigkeitsrankings erhalten will. Schließlich wird die Kreditwürdigkeit der Stadt auch aufgrund des Werts eigener Immobilien berechnet. Und mit starken Eingriffen in den Wohnungsmarkt könnten diese rasch an Wert verlieren. Andererseits ist der Flächenverkauf weltweit für viele Städte eine wichtige Einnahmequelle. Und mit stärkeren Eingriff in den Wohnungsmarkt könnten vor allem die steigenden Grundstückspreise stark fallen. Ein großer Teil davon ist noch immer in der Hand der Stadt. Die machen also Geld damit und andere österreichische Städte stehen da heute ziemlich ähnlich da. Dass die Stadt es aus der Hand gegeben hat, wirklich selbst eigene Gemeindebauten zu errichten, liegt nebenbei auch in dem mit dem EU-Beitritt geltend gewordenen Maastricht-Kriterien, die großmaßstäbliche Investitionen auf lokaler Ebene unmöglich machen. Der Maastricht-Vertrag schränkt genau diese Investitionen ein, vor allem um eigenständiges Handeln gegenüber dem Markt zu verhindern. Das ist ein immenser politischer Spielraum, der damit verloren geht.
Das ist schon spannend, das wusste ich auch gar nicht, wie da die EU auch einfach intervenieren kann oder interveniert hat und damit einfach auch diese ganzen Spielräume, die es auf lokaler Ebene gibt, maßgeblich einschränkt. Das ist schon noch interessant. Und auch, was du gerade zur Stadt Wien erzählt hast, also ich muss zugeben, das wirkt einfach nochmal tragischer, wenn man an das Erbe denkt, auf das die SPÖ eigentlich aufbauen könnte. Und die Utopien, die die Sozialdemokratie auch mal hatte, als es um das Wohnen ging, also das Rote Wien. Wie wurde denn so ein Wohnbauprojekt wie das Rote Wien überhaupt möglich? Vielleicht werfen wir mal so einen Blick auf die historischen Bedingungen dafür, um das zu verstehen. Und warum ist das heute in so weiter Ferne, also 100 Jahre später, warum ist das irgendwie eine absurde Fantasie, Wohnen und Leben und Arbeiten so zu gestalten?
Also ich denke, um das Rote Wien zu verstehen, müssen wir auf historische Entwicklungen eingehen und uns die Geschichte der Wohnungsnot in Wien ansehen. Diese gab es natürlich in ganz Österreich, am drastischsten aber in Wien. Dazu aber an der Stelle nur kurz, weil zum Roten Wien könnte man echt eine ganze Folge machen.
Okay, gute Idee, ist notiert.
Voll. Also wenn wir vom Roten Wien sprechen, dann sprechen wir vom Zeitraum 1919 bis 1934. Und dafür ist die wirtschaftliche Entwicklung der Jahre davor wichtig. Der Bauboom ist nämlich mit dem Ersten Weltkrieg zu einem Stopp gekommen und gleichzeitig hat die Inflation zu extrem hohen Mieten geführt. Wiens richtige Wohnungskrise finden wir in dieser Zeit. Die hat sich drastisch ausgedrückt. MieterInnen wurden delogiert und sogar Berichte über Wohnungsknappheit mehr und mehr verboten. Mhm. Genau, man muss bedenken, das war noch in der Kaiserzeit. Und Wohnen war aber gleichzeitig immer auch schon ein Mittel, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Das zeigt sich zum Beispiel mit der sogenannten Verordnung über den Schutz der Mieter, die 1917 mitten in der Kriegswirtschaft erlassen wurde. Das war ein Mietendeckel, wie wir ihn heute ansatzweise auch mit dem Richtwert Mietzins haben. Die Höhe der Mieten wurde also eingefroren. Die Idee für die Deckelung war auch, dass niedrige Mieten die Löhne für den Wiederaufbau gering halten sollten. Aber das verstärkte die Wohnungsnot noch viel mehr. Denn die Menschen waren dann nicht mehr dazu gezwungen, das eigene Bett untertags unterzuvermieten, weil die Miete nur für sie leistbar war. Paradoxerweise hat es bedeutet, dass viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die zuvor als Bettgeher untertags in fremden Wohnungen geschlafen hatten, dann keinen Platz mehr zum Schlafen hatten. Es hat dann also einfach an Wohnraum gefehlt und viele sind auf der Straße und in sogenannten Bretteldörfern gelandet. Nachdem die kaiserliche Verordnung die Mieten gedeckelt hatte, bedeutete das in der Hyperinflation von 1920 vor allem, dass Immobilien und Grundstücke drastisch an Wert verloren. Das Rote Wien kaufte viele der nun günstig erwerbbaren Grundstücke auf. Vor dem Hintergrund der Knappheit und der ökonomischen Widersprüche können wir, denke ich, das Rote Wien sehr gut verstehen. Bis 1934 wurde im Roten Wien dann 60.000 Wohnungen gebaut. Das ging auch deswegen, weil Wien in den 1920er Jahren ein eigenes Bundesland wurde und dann selbst Steuern von den Reichsten einheben konnte. So konnte der Bau von Gemeindehöfen überhaupt finanziert werden. Vielleicht zur Verdeutlichung, 60.000, das ist mehr als das Zehnfache, was die SPÖ heute im doppelten Zeitraum verspricht. Aber das Projekt ist letztlich finanziell gescheitert. Durch die finanzielle Aushungerung von Seiten der Christlichsozialen inklusive Halbierung des staatlichen Finanzausgleichs und den Wirtschaftskrisen der 20er Jahre konnte das Rote Wien finanziell nicht überleben.
Schon spannend, auch einfach diese Zahlen so direkt gegenüberzustellen von heute und damals, also welche Lösungen man da auch einfach für Probleme mit dem Wohnen gefunden hat.
Voll. Und es ging auch nicht nur ums Wohnen. Im Roten Wien, aber auch bereits mit dem staatlichen Mietendeckel zuvor, wurde durch die Bereitstellung von Wohnraum auch die Produktion sichergestellt. Die Menschen haben sich also einerseits regenerieren können und so ihre Arbeitskraft wiederherstellen und haben gleichzeitig geringere Lebenserhaltungskosten gehabt. Das Rote Wien war also auch ein Programm für günstige Arbeitskräfte und zur Arbeitsbeschaffung. Selbst das Rote Wien konnte nicht entgegen der ökonomischen Widersprüche des Kapitalismus agieren. Der Politik des Roten Wiens gegenüber standen nationale und internationale wirtschaftliche Interessen. Auch am Wohnungsmarkt. Beides, ökonomische Krisen und sozialer Wohnbau, sind Erscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft. Im Falle des Roten Wiens wurde versucht, gegen den Staat zu agieren und im kleinen Rahmen eigene ökonomische Modelle durchzusetzen. Besonders ist heute in der Wiener Wohnungspolitik, dass der soziale gemeindeeigene Wohnbau nicht ab den 1970er Jahren wie in anderen Städten verkauft wurde, etwa in London, Berlin oder anderen ehemals realsozialistischen Städten und Ländern. Dass der Abverkauf in Wien nicht geschehen ist, liegt vor allem an der Sozialpartnerschaft, aber auch daran, dass der Wohnbau in Wien für die eigene geschichtliche und politische Bedeutung wichtig ist. Der große Teil der geförderten und gemeindeeigenen Wohnungen reguliert bis heute nebenher auch den privaten Wohnungsmarkt. Und auch beim Richtwertmietzins redet sich die Stadt Wien auf die Bundesregierung aus, dass die keine günstigen Wohnungen schaffen kann. Vor 100 Jahren war das anders. Da hat man noch einen politischen Kampf gewagt.
Ja, Wohnen ist da kein Feld der politischen Auseinandersetzung mehr, ist mein Eindruck. Dabei wird sich sie eigentlich so anbieten, oder? Interessant ist da, finde ich, auch, wenn du so erzählst, was für Entscheidungen in den 70er Jahren getroffen worden sind, wie die Wiener Wohnungspolitik heute aussieht und auch wer wo wohnt, oder?
Voll, das denke ich auch. Und wie gesagt, Wien ist heute in einer besonderen Position, auch weil der Abverkauf hier nicht geschehen ist. Das liegt vor allem an der Sozialpartnerschaft, aber auch daran, dass der Wohnbau in Wien für die eigene geschichtliche und politische Bedeutung wichtig ist. Ansonsten ruht sich die Stadt heute großteils auf diesem Thron aus. In Wien reguliert bis heute der große Bestandteil der geförderten und gemeindeeigenen Wohnungen nebenher auch den privaten Wohnungsmarkt. Hierbei sorgt der breite Zugang und eine Zerstreuung der Gemeindebauten über die ganze Stadt für die Durchmischung. Jedoch wird es mit dem Zuteilungssystem von Wiener Wohnen immer schwieriger für migrantische Familien oder junge Menschen, einen Platz im Gemeindebau zu bekommen. Nach einer 10-jährigen Unterbrechung hat Wien 2015 beschlossen, wieder Gemeindewohnungen zu errichten, und zwar 4.353 Wohnungen, um genau zu sein. Mhm. Und das bis zum Jahr 2033. Im Vergleich, um Zuwanderung nach Wien abzufangen, müsste die Stadt Wien mindestens 9.000 neue Wohnungen jährlich bauen. Oder zumindest gemeinnützige Wohnungen entstehen. In Roten Wien errichtete die Stadt mit eigener Hand innerhalb eines Jahrzehnts 65.000 Wohnungen. Und die SPÖ unterlässt wenige Gelegenheiten, um zu betonen, dass heute 60% in stadteigenen und gefördertem Wohnbau leben. Das ist zu einem gewissen Grad falsch, denn hier werden auch geförderte, sanierte Altbauobjekte hinzugerechnet. Ohne die sind es eigentlich nur 44% der Wiener und Wienerinnen. Zählt man alle leerstehenden Wohnungen dazu, ergibt sich erneut ein geringerer Prozentsatz in geförderten Wohnungen. Aktuell fördert die Stadt Wien vor allem. Das heißt, sie vergibt Darlehen für rund 20% der Baukosten und gibt dafür für die Zeit, bis das Darlehen zurückbezahlt ist, eine Kostenobergrenze vor. Seit den 1990er Jahren fördert die Stadt auch bestimmte gewerbliche Bauträger. Diese sind nur 25 Jahre an die Vorgaben der Wohnbauförderung gebunden. Danach sind freie Marktmieten möglich. Doch der geförderte Wohnbau geht stark zurück. Es wird immer ein größerer Anteil an frei finanzierten Wohnungen errichtet. Auch in anderen Bundesländern sinken wie in Wien die Ausgaben der Wohnbauförderung kontinuierlich. Damit das System des privat errichteten, aber geförderten und damit sozialen Wohnbaus funktionieren würde, fehlt es an günstigem Boden. Denn selbst auf dem vom Wohnfonds der Stadt Wien für die Hälfte des Werts vergebenen Boden ist es nur schwer möglich, dem Standard der Gemeinnützigkeit zu entsprechen. Im Licht dieser Preissteigerung wurde 2019 die neue Flächenwidmungskategorie gemeinnütziger Wohnbau eingeführt. Damit ist quasi im Stadtplan verzeichnet, auf welchen Grundstücken nur gemeinnütziger Wohnbau errichtet werden darf. Seit 2019 sind in Wien 2/3 der neu gewidmeten Wohnflächen dafür vorgesehen. Der Wert dieser Grundstücke entzieht sich somit zu einem gewissen Grad der Spekulation. Ein anderes, seit neuestem zur Anwendung kommendes Konzept ist das Erbbaurecht. Die Stadt verkauft den eigenen Boden nicht mehr, sondern verpachtet diesen für 99 Jahre an den Bauträger. Das können Genossenschaften, Unternehmen mit Gemeinnützigkeit oder private Gruppen sein. Aber wirklich selbstaktiv wird die Stadt nicht.
Interessant, welche Spielräume die Stadt da halt eigentlich hat und wie sie sie halt nutzt oder auch nicht. Wohnen ist nämlich ja gerade in diesem lokalpolitischen Kontext, also wenn ich so an Gemeinderatswahlen denke, das Wahlkampfthema schlechthin. Und ja auch für viele linke Parteien einfach eine zentrale politische Baustelle. Ich habe da gerade an die Folge mit Claudia Klimt-Weithaler von der KPÖ Graz gedacht, die Folge auch zum Thema Wohnen, da haben wir länger darüber gesprochen, was das denn heißt für politische Kämpfe vor Ort. Wie siehst du denn das? Ist Wohnen das politische Thema schlechthin, mit dem wir Linke Erfolge erzielen können? Was können wir denn mit dem Kampf ums Wohnen gewinnen und was nicht? Wo liegen da vielleicht auch Grenzen?
Ja, voll. Der Kampf ums Wohnen ist, glaube ich, nämlich ähnlich wie der Kampf um Arbeit. Beides ist ein zentraler Bereich in unserem Leben und maßgeblich von der Produktionsweise, in der wir leben und arbeiten, abhängig. Auch nicht ohne diese revolutionierbar. Ich glaube, das ist relevant als Basis, wenn wir über linke Ansatzmöglichkeiten und Spielräume im Wohnen nachdenken. Aber Arbeit ist natürlich ursprünglich ein Ort, der viel mehr für kollektive Praxis geeignet ist, als das Wohnen selbst. Doch heute ist da, glaube ich, auch eine zunehmende Vereinzelung von besser gebildeten Schichten am Arbeitsplatz ein wesentlicher Grund, wieso aktuell wie in Berlin statt Arbeitskämpfe Wohnkampagnen boomen. Was auch klar sein muss, mit dem Wohnen können wir aber nicht alle Probleme lösen. Wie auch vorhin schon angesprochen, ist Wohnen, auch wenn nicht am freien Markt, immer noch ein Teil unseres ökonomischen Systems und beeinflusst gesamtgesellschaftlich zum Beispiel, wie viel wir verdienen. Wie auch schon mit dem Beispiel des Roten Wiens erklärt, ist Wohnen von ökonomischen Grenzen abhängig und kann in dem Widerspruch nicht langfristig den Kapitalismus überwinden. Was dem Immobilienmarkt nützt, schadet dem Arbeitsmarkt und umgekehrt. Wer Wohnen verbilligt, und das zeigt sich auch beim Roten Wien, macht tendenziell die Arbeitskräfte günstiger und besser ausbeutbar. Stadt und Bund agieren hier in ihrer Aufgabe als ideeller Gesamtkapitalist. Voll und trotzdem ist das Wohnen ein politischer Hebel, an dem wir als Linke mittelfristig ansetzen können, um zu versuchen, die Lebensbedingungen der Menschen konkret zu verbessern. Und nebenbei bringt Wohnen derzeit die Chance, ein Ort der Politisierung zu sein, an dem ökonomische Widersprüche unterschiedlicher Interessen sichtbar werden. Gerade die Lokalpolitik hat hier Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden und auf konkrete Probleme der Menschen einzugehen. Seien es Alleinerziehende, Studierende, die Billigverkäuferin und so weiter. Ich glaube, alle sind vom Wohnen betroffen und alle können sich bei steigenden Mieten den Wohnraum nur mehr schwer leisten. Als Linke ist es unsere Aufgabe, einerseits offenzulegen, wie auch gemeinnützige Unternehmen als Marktakteure agieren, aber auch ganz konkret zu zeigen, wie Leute wohnen, auf ihre Probleme einzugehen und auch klarzumachen, dass der Kapitalismus die Ursache solcher Probleme ist. Mit mehr Gemeindebauten und der Erlassung von Mieterhöhungen können hier im persönlichen Leben von Menschen Verbesserungen erzielt werden. Es ist das, wovon alle profitieren, während andere Wohnformen doch auch mit Hürden verbunden sind. Zusätzlich muss das Zuteilungssystem, das zum Beispiel Menschen exkludiert, die weniger als 5 Jahre in Wien wohnen, umgebaut oder abgeschafft werden. Eine weitere zentrale Forderung ist ein strikter Mietendeckel. Denn wenn unsere Löhne nicht steigen, wieso sollten es dann die Mieten?
Absolut, man hat ja nicht einfach mehr Geld am Konto, nur weil die Mieten teurer werden. Aktuell ja, wie gesagt, eher das Gegenteil. Ich glaube, wir könnten an der Stelle jetzt auf zahlreiche weitere Forderungen kommen, die wir als Linke im Bereich Wohnen umsetzen müssen. Bevor wir uns da vielleicht drin verlieren, interessiert mich jetzt auch schon zum Abschluss unserer Folge noch ein anderer Aspekt. Weil was ich mich immer frage, wenn es ums Wohnen geht, oft geht da eigentlich verloren, wie groß und wie gesellschaftsverändernd man denken könnte, wie es zum Beispiel damals im Roten Wien war, wenn man über das Wohnen spricht. Und da ist eigentlich in den letzten 100 Jahren wenig weitergegangen, auch wenn es darum geht, Fantasien zu entwickeln, wie wir denn leben, wohnen, arbeiten wollen. Was sind denn deine Utopien zum Wohnen?
Voll, da hast du recht. In dem Ganzen nicht zu vergessen, groß zu denken, ist echt immer schwieriger. Und neben dem Roten Wien, in dem Mieten nur einen Bruchteil des Haushaltseinkommens ausgemacht haben, gibt es zum Beispiel auch andere Vorbilder. Da würde ich sagen, zum Beispiel in der Sowjetunion war Wohnen ein Werkzeug mit dem Ziel, die Bevölkerung aus der Armut zu heben, möglichst schnell günstigen Wohnraum zu schaffen und anschließend zu einer besseren Gesellschaft zu gelangen. Dort wurde versucht, zum Beispiel neben günstigem Wohnraum auch die Hausarbeit zu vergesellschaften und das Leben der Menschen zu verändern. Es wäre möglich, geteilte Kinderbetreuung anzubieten, das Kochen, die Wäsche und weitere Teile der Reproduktionsarbeit aus dem privaten Bereich zu holen und die gemeinschaftlich zu übernehmen. Zum Beispiel in Kommunehäusern oder Großküchen. Aber auch in Wien gab es mit dem Heimhof zum Beispiel ein Gebäude, das als ein Küchenhaus konzipiert war und als Versuch galt, die Gesellschaft im Wohnen neu zu denken. Und ich glaube, es ist zentral, Wohnen, aber auch die Organisation unserer Städte und darin stattfindende Güterketten neu zu denken. Wer anders arbeitet, lebt auch anders. Dort, wo wir für uns selbst arbeiten und frei über unser eigenes Tun bestimmen können, können wir auch frei zusammenleben und verpflichtet zu sein, täglich unsere Arbeitskraft zu reproduzieren.
Martin, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und uns nicht nur so viel über die politische Seite des Wohnens erzählt hast, sondern auch so viele Zusammenhänge aufgezeigt hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Vorbereitung, für deine Recherchen und für deine Perspektiven. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Das war sie auch schon wieder, unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste reguläre Folge gibt es am kommenden Sonntag, wie immer um 12 Uhr. Die kann dann von euch auf Spotify, Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Davor gibt es aber noch eine kleine Überraschung, also haltet in den nächsten Tagen die Augen und Ohren offen. Und wir haben unser Format der Morgenpost weiterentwickelt und starten jetzt auf Telegram den Hot Take von Junge Linke. Also wenn du dich fragst, was in der Welt passiert und welche spannenden Artikel es eigentlich zu den aktuellen Nachrichten gibt, was vielleicht die drei Artikel sein sollten, die du zu diesem einen Thema lesen solltest, um informiert zu sein, dann bist du bei Hot Take genau richtig. Jeden Montag und Mittwoch, also zweimal die Woche, gibt es jetzt beim Hot Take knackige politische Analysen zu den wichtigsten Nachrichten. Ihr könnt einfach auf www.jungelinke.at gehen und dort unseren Channel abonnieren. Bis zum nächsten Mal.